Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns lehrst jetzt. Danke, dass du ja ein vollkommener Lehrer bist. Ganz anders als die Lehrer dieser Welt. Danke, dass du ja, dass du so viele Wege hast, uns zu lehren, uns ja wachsen zu lassen. Und ja, wir bitten dich, dass du jetzt diese Zeit auch gebrauchst, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir darüber nachdenken, ja, dass du unsere Gedanken leitest, dass du ja uns erfüllst mit deinen Gedanken und dass ja das Wort noch mehr, dass das Wort Kraft hat, etwas in unseren Herzen zu verändern. Dass unsere Herzen gereinigt werden von falschen Gedanken, von falschen Haltungen, von falschen Einstellungen, von Dingen, die dir keine Ehre machen, dahin, dass unsere Herzen erfüllt sind mit deinen Gedanken, dass unser Herz erfüllt ist mit deiner Weisheit, mit deiner Liebe und dass unsere Herzen auch erfüllt werden, während wir lesen, mit Kraft, sodass wir das Wort nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes sind, Herr. Segne dein Wort jetzt für uns. Danke, dass du es uns gegeben hast und dass du, Heiliger Geist, hier jetzt bist und wirkst. Amen. Sprüche, Kapitel 5. Immer wieder wirbt der Vater hier in den ersten Kapiteln darum, dass wir auf ihn hören. Mein Sohn, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Der Geist Gottes ist ein Geist der Besonnenheit. Wir sollen nicht dumm sein, nicht töricht, nicht hin und her gerissen, sondern Gott will uns Besonnenheit schenken, eine Klarheit in dem, was gut ist, was Gott wohlgefällig ist, was sein Wille ist. Wie wir gehört haben, dass Jesus das Licht der Welt ist. Wer ihm nachfolgt, wird das Licht des Lebens haben. Das ist eine Klarheit, die du hast, wenn du auf Gott hörst, wenn du auf den Vater hörst, wenn du das bewahrst, was er dir sagt, wenn du das ernst nimmst. Wenn du das nicht in den Wind schlägst, sondern wenn du Gott respektierst und achtest. Mögen doch unsere Herzen erfüllt sein mit Achtung und Respekt vor unserem Vater. Das ist etwas, was wir ja vielfach wirklich in unserer Gesellschaft verloren haben. Und was eben nicht nur in der Gesellschaft verloren gegangen ist, sondern wir müssen sagen, ja, auch in mir ist es verloren gegangen. Und es geht gar nicht darum, früher war alles besser, sondern es geht darum, ich hab's nicht. Ich stelle es fest, ich hab's nicht. In mir habe ich's nicht. Es ist nur schwach ausgebildet. Ich möchte, dass es mehr wird, Heiliger Geist. Ich möchte, dass es mehr wird. Die Achtung und der Respekt vor meinem Vater. die Liebe auch zu meinem Vater. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Gott vor Augen zu haben, unseren Vater vor Augen zu haben, seine Liebe, seine Weisheit, seine Güte, seine Macht, seine Stärke, seine Heiligkeit. Mit diesem herrlichen, wunderbaren Vater darf ich zusammenleben, Tag für Tag. Tag für Tag ist das Heiligtum Gottes in mir. Wenn ich den Heiligen Geist empfangen habe und ein Kind Gottes bin, dann wohnt der Heilige Geist in mir und ich habe tagtäglich Gemeinschaft mit dem Ewigen. Aber achte und respektiere ich ihn auch. Lebe ich danach, dass der Heilige und ewige Gott in mir lebt. Höre auf meine Weisheit. Achte darauf. Zu meiner Einsicht neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst, dass es nicht nur ein Moment ist, sondern dass es bleibt, diese Besonnenheit. Es ist dieser Moment, wo der verlorene Sohn in der Schweinekuhle in sich geht und inne wird, zur Besinnung kommt, besonnen wird und dann den richtigen Weg einschlägt. Und er bleibt dabei. Es ist nicht nur der Moment, sondern der Moment wird zur Tat. Und die Tat wird zum Leben. Behalte diese Besonnenheit. Und deine Lippen bewahren Erkenntnis. Ja, in dem, was ich dann auch rede, Geschwister. Dass die Erkenntnis nicht nur Kopfwissen ist, sondern dass sie im Herzen ist. Und wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, sagt Jesus. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden und glatter als Öl ist ihr Gaumen, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Scheol halten ihre Schritte zu. Damit du auf den Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst, sind unstet ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Worum geht es hier? Salomo zeigt oder deutet seinem Sohn oder warnt seinen Sohn. Es gibt eine Gefahr. Da steht eine Frau, sie ist die Fremde. Du siehst sie an und das ist nicht umsonst so, dass so Lippenstift, ne, dass der so gemacht ist, dass der schön glitzert und glänzt, ne? Das soll Männer irgendwie anregen dazu, diesen Mund zu küssen. Honig träufeln die Lippen der Fremden. Das ist ein süßer Kuss. Und glatter als Öl ist ihr Gaumen. Gaumen ist hier einfach ein poetisches sozusagen Ergänzung zu Mund oder glatter als Öl. Das ist weich. Man sagt ja auch, das geht runter wie Öl, ne? Irgendwie. Geschmeidig. Irgendwie ist das Bild, es geht nicht ganz auf für mich, aber vielleicht ist es ein bisschen so, du küsst die Fremde und sie verschlingt dich und es rutscht, du rutscht hinein, Aber zuletzt, wenn du in den Magen hineinkommst, ne, da wird's bitter. Da kommt die Magensäure und zersetzt dich. Süß wie Honig, geschmeidig wie Öl, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut. Was ist denn Wermut? Wer weiß, was Wermut ist? Wenige, ne? Also, oder doch viele. Einige haben das gesagt. Gut, ich musste das echt mal nachschauen. Ich habe nämlich immer, also man liest das immer und denkt so, ja, es ist irgendwas Bitteres, aber was ist jetzt Wermut eigentlich? Warum steht das da in der Bibel drin? Dann habe ich da mal nachgelesen. Ne? Für alle, die es nicht wissen, ne? Viele wissen das, ich bin nur der Dumme. Also das ist eine Pflanze. Eine Pflanze, aromatisch duftende, ätherische Öle und Bitterstoffe enthaltene Pflanze. Das ist schon seit der Antike als Gewürz und Heilpflanze wird die verwendet. Heutzutage kennt man es vielleicht oder bringt man es eher in Verbindung mit Wermut als ein Kräuterwein, starken Kräuterwein, der vielleicht auch für Cocktails benutzt wird, wie Martini oder so. Wir sprechen vom Wermutstropfen. Das ist etwas Schmerzhaftes, Unangenehmes in einem etwas, was eigentlich wunderbar ist, eine wunderbare Erfahrung oder irgendetwas Gutes, Schönes, da ist ein Wermutstropfen drin. Ne? Das macht es irgendwie bitter. Und insgesamt steht Wermut als ein Synonym für Bitterkeit und Trauer. Bittere Medizin ist ja genau das Gegenteil. Es schmeckt bitter, aber es tut gut. Hier geht es andersrum. Es schmeckt gut, aber am Ende ist es bitter. Zuletzt ist sie bitter. Der Honig ist süß, aber Wermut ist bitter. Der Honig ist am Anfang, Wermut am Ende. Das Öl ist glatt, weich, aber das Schwert am Ende ist scharf und tötet. Salomo ist hier sehr, sehr klar und deutlich und sagt, wenn du dich auf diese fremde Frau einlässt, sie kann dich gut in ihren Bann ziehen, sie kann dich einwickeln. Es erscheint am Anfang so gut, aber am Ende kommt nur Zerstörung dabei raus. Denn sie ist auf einen Weg ins Verderben hinein. Und ihr Ziel ist es, dass du den Pfad des Lebens, dass du den verlässt, dass du nur nicht Acht gibst auf den Pfad des Lebens, auf den Weg des Lebens. Ihre Bahnen sind unstet. Das heißt, du kannst das nicht ganz klar erkennen. Wo geht das hier eigentlich lang? Mal so, mal so. Und dadurch merkst du nicht, wo das eigentlich lang geht. Wer ist diese Fremde oder von wem spricht Salomo hier eigentlich? So wie im Buch der Sprüche hier am Anfang in den ersten Kapiteln, ganz explizit wird es in Kapitel 9 nachher kommen, die Weisheit personifiziert wird, also eine Person uns vorgestellt wird. Frau Weisheit. So wird uns in Kapitel 9 auch Frau Torheit vorgestellt. Also es ist diese Lehre der Welt, die Weisheit der Welt, die uns hier begegnet, die so süß erscheint im ersten Moment, die so weich, so anschmiegsam ist. Geschwister, es geht darum, dass wir in einer Zeit und in einer Welt leben, die uns etwas anderes bietet und uns etwas anderes anbietet als Gott. Wir leben in einer Welt, in der der Fürst dieser Welt regiert. Und er bietet uns eine süße Lehre an, eine süße Weisheit. Warum ist sie süß? Weil wenn du dieser Weisheit folgst, hast du es angenehm. Du bist im Mainstream. Du bist ein Teil der Gesellschaft. Du bist akzeptiert. Alle geben dir recht und sagen, ja, stimmt, genau so ist es. Aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut. Die Weisheit dieser Welt, sie trägt dich nicht. Sie ist nicht wie der gute Hirte. Die Weisheit dieser Welt verlässt dich in dem Moment, wo du im Tal des Todesschattens bist. Sie trägt dich nicht. Sie gibt dir für eine Zeit in dieser Welt, in diesem Leben, gibt sie dir etwas, was süß wie Honig ist. Aber am Ende bist du verlassen und gehst ins Verderben. Davor warnt Salomo seinen Sohn, davor warnt Gott, unser Vater, uns. Lass dich nicht blenden, lass dich nicht verführen. Bleib bei der Weisheit Gottes, horche auf meine Weisheit. Zu meiner Einsicht neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst, dass du nicht verwirrt wirst, durcheinandergebracht wirst. Gott will das nicht. Diese Verse haben aber auch einen ganz realen Hintergrund. Das eine ist, dass es hier um ein Bild geht, aber dieses Bild hat auch seine reale, seine Wirklichkeit im Leben von uns. Salomo geht es nicht nur um etwas Abstraktes, um irgendwie eben die Weisheit der Welt und die Weisheit Gottes, sondern es geht ihm darum, dass das ganz konkret wird, auch in unserem Leben miteinander, in diesem Leben, in dieser Welt. Und da geht es eben auch um diese Sache, dass die Fremde tatsächlich eine fremde Frau ist. In den folgenden Versen geht es dann, wird Salomo dann aber auch noch konkreter. Dann geht es eben um die Frage von Ehebruch. Dann geht es um die Frage, was bedeutet dir die Treue zu deiner eigenen Frau? Und das ist es. Die fremde Frau ist nicht deine eigene. Der fremde Partner ist nicht dein eigener Partner. Wer ist denn mein eigener Ehepartner? Den ich geheiratet habe. Das hört sich so einfach an, oder? Ist aber nicht mehr selbstverständlich heutzutage. Lass uns das mal anschauen in 1. Korinther 7. Wir lesen einige Verse in 1. Korinther 7, Vers 1 und 2 und 6 bis 9. 1. Korinther 7, Kapitel 7, Vers 1 und 2. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau und jeder habe ihren eigenen Mann. Paulus geht es in diesem ganzen Abschnitt, in dem ganzen Kapitel, um die Frage, ist es gut, ehelos zu leben oder ist es gut, zu heiraten? Und er sagt, beides ist gut. Es ist gut, zu heiraten, weil Gott uns durch die Ehe, und das ist nur ein Bestandteil oder das ist nur ein Punkt in dem ganzen, in der ganzen Frage der Ehe, ist nur ein Punkt. Gott hat noch viel mehr zum Thema Ehe zu sagen, nicht, dass man das missversteht. Also es ist nicht der einzige Grund, warum man heiraten sollte. Aber Gott hat in der Ehe tatsächlich einen Rahmen geschaffen, wo wir Schutz und Segen erleben, das uns stärkt, dass wir nicht unzüchtig leben. Und Unzucht, Porneia, bedeutet, das, was Gott mir gegeben hat, mein Leib, meine Sexualität, auf eine Weise auszuleben, wie es nicht dem Willen Gottes entspricht. Gott hat uns einen Leib geschaffen, der sich auch ein Mann und eine Frau am Anfang, die wunderbar zusammenpassen auf allen Ebenen. Ich muss jetzt nicht von den Bienen und von den Blumen reden, ne? Oder? Gut, ihr wisst, was ich meine. Und Paulus sagt, das ist ein ganz natürlicher Trieb, es ist ein ganz natürlicher Wunsch einer Frau, eines Mannes, dass sie sich vereinigen, dass sie eins werden. Und das ist nicht böse, sagt Paulus. Aber es ist böse, wenn es nicht in dem Rahmen geschieht, den Gott dafür geschaffen hat. Und er sagt hier, jeder habe seinen eigenen Mann und seine eigene Frau. Wir springen mal zu Vers 6. Dies aber sage ich als Zugeständnis, nicht als Befehl. Das heißt, du musst nicht heiraten. Keiner muss heiraten. Wenn du ehelos leben kannst, gut. Ich wünsche aber, alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat seine eigene Gnadengabe von Gott. Der eine so, der andere so. Paulus sagt, ich habe eine Gnadengabe von Gott empfangen. Ich habe nicht dieses drängende Bedürfnis, mit einer Frau die Ehe einzugehen, mit ihr zusammen zu leben. Sondern ich bin ganz ruhig darin, eins zu sein mit dem Herrn und ihm zu dienen und mein Leben, meine Zeit, meine Lebenszeit ihm allein voll zur Verfügung zu stellen. Und im Kapitel 7 geht er dann später auch darauf ein, wie jemand, der verheiratet ist, eben einen wichtigen Dienst darin hat, seiner Frau zu dienen. Oder eine Frau, die einen intensiven Dienst hat an ihrem Mann. Und Paulus sagt, ich bin froh darum, dass ich keine Frau habe. Nicht, weil die Frauen so blöd sind irgendwie. Er hat Frauen sehr geschätzt. Wenn ihr den Römerbrief Kapitel 16 lest, lest ihr darin, wie Paulus wirklich in großer Hochachtung von seinen Schwestern im Herrn spricht. Sehr gute Beziehung zu seinen Schwestern gehabt im Herrn. Es lag nicht daran, dass die Frauen alle so blöd sind. Nein, aber er hat diese Sicht gehabt. Ich lebe für das Reich Gottes. Ich lebe nicht, um eine Ehe zu leben, eine Familie zu gründen, Kinder zu bekommen. Ich lebe für das Reich Gottes. Das heißt nicht, dass jemand, der verheiratet ist und Kinder bekommt, dass er nicht auch für das Reich Gottes leben kann. Aber Paulus beschreibt es unter einem bestimmten Blickwinkel. Er sagt, wenn es darum geht, Zeit, Kraft, ne, zu haben für das Reich Gottes, dann bin ich als Unverheirateter freier. Deswegen sagt er, ich wünschte, ihr hättet alle diese Gabe. Aber nicht alle haben diese Gabe. Deswegen ist das kein Befehl. kein Befehl, ehelos zu bleiben, ist auch kein Befehl, zu heiraten. Beides ist möglich. Ich wünsche, Vers 8, ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. So sollen sie heiraten. Denn es ist besser, zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Da steht nicht, wenn sie sich nicht enthalten können, so sollen sie sich eine Frau suchen, einen Partner suchen und mit ihm zusammenleben. Steht da nicht. Sondern da steht, sie sollen heiraten. Warum? Weil es darum geht, dass du deinen eigenen Ehepartner hast. Und wie wird er dein eigen durch die Heirat? Wie wird ein Gegenstand in einem Kaufhaus dein eigen, indem du ihn kaufst? Du kannst ihn dir nicht einfach nehmen, in die Tasche stecken und sagen, das ist jetzt meiner. Das ist Diebstahl. Und Gott hat das so eingerichtet. Er sagt, was Gott, Jesus sagt, was Gott zusammengefügt hat in der Ehe, das ist nicht mehr, da sind sie nicht mehr zwei, sondern das ist eins. Da hat einer seinen eigenen Mann oder eine hat ihren eigenen Mann und einer hat seine eigene Frau. Okay, ihr wisst, was ich meine. Und alle anderen sind dann Fremde. Das ist nicht meine eigene Frau. Nur Süster ist meine eigene Frau. Gibt keine anderen Frauen. Also, die fremde Frau ist die eigene. Die fremde Frau, der ist es. Gut, dass ihr aufgepasst habt. Die fremde Frau ist nicht die eigene. Die eigene Frau ist nicht die fremde. Fürs Protokoll. Ihr braucht keinen Lehrer. Ihr seid alle selbst gelehrt durch den Heiligen Geist. Prüft alles und das Gute behaltet, bitte. Ich bin kein Professor. Gut, die fremde Frau ist aber auch, damit ist auch etwas anderes gemeint. Und zwar die Frau, die nicht dem eigenen Kreis zugehörig ist, in den Worten oder in dem Denken des Volkes Israel, die Frau, die nicht zum Volk Israel gehört, die nicht zum Volk Gottes gehört, die fremde Frau. Lass uns mal in 5. Mose 7 nachschlagen. 5. Mose 7. Gott lehrt sein Volk, sie kommen in ein Land, wo andere Völker leben. Und zwar geht es Gott hier nicht, Gott hat ja alle Menschen geschaffen, er ist kein Rassist, okay? Also er unterscheidet nicht zwischen den Menschen aufgrund ihrer Volkszugehörigkeit. Es geht ihm hier vielmehr darum, dass das Volk Israel, es ist das berufene Volk Gottes, dem Gott sich offenbart hat und den er sich zu eigen gegeben hat. Er hat gesagt, ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Und sie haben gesagt, ja, der Herr soll unser Gott sein und wir wollen ihm folgen. Ihnen hat er die Gebote offenbart, seine Weisheit, seine Wegweisung, seine Tora. Er hat einen Bund mit ihm geschlossen. Das ist mein Volk. Sie folgen mir nach. Diese anderen Völker aber, die tun das nicht. Sie haben ihre eigenen Götter. Sie haben ihre eigene Weisheit, ihre eigene Philosophie, wenn du so willst. Sie haben ihren eigenen Wege. Sie gehen nicht den Weg Gottes. Und so sagt Gott, wenn ihr in dieses Land kommt, und da sind diese Völker, ihr sollt auf eine ganz spezielle Art und Weise mit diesen Völkern umgehen. Und dazu gehört in 5. Mose 7, Vers 3, du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern. Deine Tochter darfst du nicht seinem Sohn geben. Und seine Tochter darfst du nicht für deinen Sohn nehmen. Denn, der Vater erklärt uns hier, warum. Denn er würde deinen Sohn von mir abwenden, dass er anderen Göttern dient. Und der Zorn des Herrn würde gegen euch entbrennen und er würde dich schnell vernichten. Du wirst weggezogen, sagt Gott, wenn du dich darauf einlässt, dich zu verbinden mit jemandem, der nicht zu meinem Volk gehört, der nicht in meinem Bund steht. Wenn du das tust, du handelst unverantwortlich. Du kannst deine Kinder nicht mit jemandem verbinden lassen, der nicht zum Volk Gottes gehört. Das ist das Alte Testament. Wir würden sagen, na ja, das ist das Alte Testament. Bevor wir ins Neue Testament gehen, schauen wir einmal in 1. Könige 11. Da lesen wir was ganz Interessantes. Der Salomo, der seinen Sohn lehrt, dass er aufpassen soll vor der Fremden. Er sagt es nicht aus einer Haltung heraus, aus einer Du-Du-Haltung, sondern aus einer Haltung heraus, wo er selber weiß, was das bedeutet. 1. Könige 11. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen. Und zwar neben der Tochter des Pharao moabitische, ammonitische, edomitische, sidonitische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israel gesagt hatte, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen, fürwahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen und seinen Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn seinem Gott wie das Herz seines Vaters David. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, und dem Milkom, im Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüberliegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfer und Schlachtopfer darbrachten. Da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnungen, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Salomo sagt das nicht sozusagen aus der Theorie, sondern aus der Praxis. Er hat nicht zugehört. Er hat nicht darauf geachtet. Er hat es nicht bewahrt. Er hat die Besonnenheit nicht bewahrt, sondern in seinem Alter. Wir denken immer, dieses ganze Thema ist was für Junge. Nee, es ist für Alte. bewahre die Besonnenheit. Und wisst ihr, was vielleicht dazu beiträgt im Alter, dass sich Hochmut einschleicht, dass wir denken, wieso? Das wird mich doch nicht wegreißen vom Herrn. Mein Glaube ist doch so gefestigt. Nein, ich werde diese ungläubige Frau zum Herrn führen. So wird's gehen. Ich bin stark im Glauben. Ich werde das hinkriegen. Oder wenn ich noch frommer bin, der Herr wird das hinkriegen mit mir. Wir werden das schaffen, diese fremde Frau zu bekehren. Gott sagt es aber anders. Gott ist weiser, oder? Lassen wir das zu, dass unser Vater weiser ist als wir? Und sagt, nee, mach das nicht, lass dich nicht darauf ein. Du wirst weggezogen werden, es wird deinen Glauben schwächen. Du wirst nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn sein. Manche sagen, okay, das ist das Alte Testament. Im Neuen Testament leben wir ja in der Gnade, in der Freiheit. Lass uns 2. Korinther 6 aufschlagen. 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. 2. Korinther 6, Vers 14. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Oder man kann es auch übersetzen, seid nicht verschiedenartig zusammengejocht. Das Joch ist ja in der Landwirtschaft damals, heute findest du das auch noch in sehr einfachen Regionen der Welt, wo es keine modernen Erntemaschinen gibt, ne? Dann hast du einfach dieses Holzjoch, wo für zwei Tiere eben, na, so Aussparungen da sind, dass ihre Nacken sich da reinfügen können. Und sie ziehen zusammen einen Pflug zum Beispiel, um die Erde aufzubrechen. Die sind zusammengejocht. Sie gehen in einem Joch. Sie gehen in dieselbe Richtung. Sie tragen oder tun dieselbe Arbeit. Sie sind geleitet von demselben Herrn. Das Fremd oder das Joch oder dieses Zusammengejochtsein. Wenn Jesus von der Ehe spricht, dann benutzt er genau dieses Wort. Die Ehe ist ein Zusammenjochen. Gott fügt zwei Menschen zusammen in ein Joch. Sie gehen zusammen. Das ist die Ehe. Und wer hier argumentieren will und sagen will, hier steht doch nirgendwo Ehe. Ich sage euch, der ist widerspenstig in seinem Herzen gegen die Wahrheit Gottes. Geht nicht unter fremdartigem Joch mit Ungläubigen. Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Ein Kind Gottes lebt unter dem Gesetz Gottes. Nicht gesetzlich, sondern das Gesetz ist in sein Herz geschrieben durch den Heiligen Geist. Ein Kind Gottes hat einen Herrn, dem es folgt. Ein Mensch, der nicht aus dem Geist geboren ist, der ungläubig ist, hat einen anderen Herrn, der ihn zur Gesetzlosigkeit inspiriert. Welche Gemeinschaft haben Licht und Finsternis? Die Kinder Gottes sind die, die das Licht der Welt, Jesus Christus, in sich haben und selbst Licht der Welt sind. Aber die Finsternis will das Licht auslöschen. Die Finsternis ist sind die Menschen, die sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Du kannst mit einem Nichtgläubigen zusammenleben, aber es geht immer auf Kosten dessen, dass der Herr deines Lebens nicht wirklich der Herr deines Hauses ist. Welche Übereinstimmung haben Christus und Belial? Belial ist hebräisch und bedeutet Ruchloser. Damit ist der Satan gemeint. Oder welches Teil hat ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Einem, der Gott vertraut, der im Vertrauen auf Gott lebt und im Vertrauen auf Gott geht. Und der das nicht tut, der Gott nicht vertraut. Welchem Zusammenhang steht der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Wir sind zur Anbetung geschaffen, Geschwister, und Menschen beten etwas an. Menschen setzen etwas auf den Thron ihres Lebens. Sie beten etwas an. Und entweder betest du den wahren, lebendigen Gott an, oder du betest etwas anderes an. Wir sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt Unreines nicht an. Und ich werde euch annehmen und werde euch Vater sein, und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Gott ehren, respektieren, achten, seine Weisheit annehmen. Es ist nicht richtig, sich zu verbinden in der Ehe mit jemandem, der nicht gläubig ist. Das ist vor Gott nicht richtig. Er will das nicht. Und er warnt uns davor. Wie gesagt, der Vater warnt seinen Sohn und sagt, wenn du das tust, am Anfang ist es süß. Am Anfang läuft es glatt. Ja, irgendwie ist er ja auch gläubig. Er ist ja Mitglied in der Kirche. Ja, er sagt ja gar nichts Böses über den Glauben. Er findet das ja gut, dass ich glaube. Am Anfang ist es süß wie Honig. Läuft alles glatt wie Öl. Aber am Ende ist es bitter. Am Ende ist es bitter. Und das will der Vater nicht. Der Vater liebt seine Töchter und seine Söhne. Er wünscht ihnen Gutes, Segen. Dies ist hier wirklich eine Warnung an Menschen, die unverheiratet sind. Es ist Wegweisung. Wenn du unverheiratet bist und du merkst, ich kann nicht unverheiratet leben, dann heirate. Aber heirate nicht einen Ungläubigen. Schlicht und einfach. Wenn du mit einem Ungläubigen verheiratet bist, Geschwister, versteht das jetzt hier bitte nicht falsch. Dazu sagt Paulus in 1. Korinther 7 einige wichtige Dinge. Soll ich das noch kurz lesen? Damit unsere Geschwister hier nicht entmutigt nach Hause gehen. 1. Korinther 7. Wenn du verheiratet bist, du hast geheiratet, da warst du noch nicht gläubig. Du bist zum Glauben gekommen, Halleluja, aber dein Mann oder deine Frau leider nicht. Noch nicht. Oder Du hast tatsächlich diesen Fehler gemacht. Du hast einen Ungläubigen geheiratet. Du hast diese Sünde begangen vor Gott. Aber du bist umgekehrt und hast gesagt, Herr, vergib mir meine Schuld. Ich war widerspenstig. Ich habe gesündigt gegen dich. Herr, vergib mir bitte meine Sünde. Dann sagt Gott, ich vergebe dir. Jede Sünde der Menschen wird vergeben werden. Auch diese Sünde ist vergebbar. Wir sollten aber nicht sagen, nur weil Gott diese Sünde vergeben wird, dann kann ich sie ja tun. Das ist mit der Gnade Gottes spielen. Das wollen wir nicht. In 1. Korinther 7 nochmal zurück steht Vers 12. Den übrigen aber sage ich nicht der Herr. Und damit will Paulus deutlich machen, es geht hier darum, dass wir durch den Geist Gottes in bestimmten Fragen gibt es klare, eindeutige Aussagen des Herrn, wo wir uns ganz glasklar dran halten können. Es gibt aber andere Dinge, andere Lebensumstände, wo wir vielleicht im ersten Moment nicht wissen, was sagt jetzt der Herr dazu? Das heißt aber nicht, dass wir ohne Orientierung sind, sondern der Heilige Geist gibt uns Orientierung. Und Paulus sagt hier, ich kann euch durch den Heiligen Geist Orientierung geben. Ohne dass der Herr hier ausdrücklich in seinem Leben etwas dazu zu diesem Thema gesagt hat. Es ist nicht weniger Autorität, die hier spricht. Wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Also nicht die falschen Schlüsse ziehen und sagen, eben hat Paulus doch gesagt, dass wir nichts gemein haben sollen mit den Ungläubigen. Er sagt, in diesem Fall sollst du es nicht tun. Du sollst dich nicht jetzt vorsätzlich scheiden lassen, nur weil dein Partner ungläubig ist. Wenn er bereitwillig ist, mit dir dieses Leben zu teilen, was du mit dem Herrn führst, dann ist okay. Und eine Frau, die einen ungläubigen Mann hat und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt. Und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt. Sonst wären ja auch eure Kinder unrein. Nun aber sind sie heilig. Heilig heißt, dass Gottes Gegenwart, die in dir lebt, tatsächlich deine Familie auch heiligt, reinigt. Gottes Gegenwart ist da. Wenn du dem Herrn folgst, wenn du mit dem Herrn lebst, dann leuchtet sein Licht durch dich hindurch in deine ganze Familie hinein. Und deine Familie wird mitgesegnet. Deine Familie wird mitbewahrt. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Wir sind in solchen Fällen nicht berufen dazu, Menschen festzuhalten und darum mit aller Gewalt sozusagen zu versuchen, sie zu retten. Das können wir nicht. Retten kann sie nur der Herr. Wir können Zeugnis sein. Wir können durch das, was Gott in uns tut, ein Segen sein für unseren Ehepartner, für unsere Familie. Und ja, vielleicht können sie gerettet werden. Vielleicht lassen sie sich überzeugen. Vielleicht kommen sie an den Punkt, wo sie nicht nur einwilligen mit uns zu leben, sondern mit dem Herrn. Aber wenn Paulus das hier jetzt schreibt, dann schreibt er das zur Ermutigung unserer Geschwister, die in diesen Situationen leben. Für alle aber, die unverheiratet sind, gilt, und das ist Gottes Weisung, heirate keinen Ungläubigen. Und wenn du dich in einen Ungläubigen verliebst, was machst du dann? Du hörst auf die Weisung deines Vaters im Himmel, der durch Salomo dir sagt, horche auf meine Weisheit, zu meiner Einsicht neige dein Ohr, dass du Besonnenheit behältst und deine Lippen Erkenntnis bewahren. Denn Honig träufeln die Lippen der Fremden, und glatter als Öl ist ihr Gaumen, aber zuletzt ist sie bitter wie Wermut, scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße steigen hinab zum Tod, auf den Scheol halten ihre Schritte zu. Damit du auf den Pfad des Lebens nur nicht Acht gibst, sind unstet ihre Bahnen und du erkennst es nicht. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich und weicht nicht ab von den Worten meines Mundes. Halte fern von ihr deinen Weg und komm ihrer Haustür nicht nah. Sonst gibst du anderen deine Lebensblüte und deine Jahre einem Grausamen. Dieser Grausame ist der Satan. Sonst sättigen Fremde sich noch an deinem Vermögen und an deinem mühsam Erworbenen in eines Ausländers Haus. Und du stöhnst zuletzt, wenn dein Fleisch und dein Leib dahinschwinden und sagst, ach, wie konnte ich nur hassen die Zucht, wie konnte mein Herz nur die Mahnung verschmähen, dass ich nicht gehorchte der Stimme all derer, die mich unterwiesen, dass ich mein Ohr meinen Lehrern nicht zuneigte. Vielleicht hätte ich ganz ins Unglück geraten können, mitten in der Versammlung und der Gemeinde. Lass uns wirklich Gottes Weisung ernst nehmen. Er meint es wirklich gut mit uns und er macht es auch gut mit uns. Er hilft uns, wenn wir in Not geraten, wenn wir es schwer haben. Aber nimm es an und beherzige das. Er wird es dir gelingen lassen. Er wird dir Segen schenken. Und wenn du einen Ehepartner suchst, dann such einen Menschen, in dem Gott lebt. Wenn du Gott wirklich von ganzem Herzen liebst, dann kannst du eigentlich nur einen Menschen lieben, der auch Gott von ganzem Herzen liebt. Denn das ist das Wichtigste in deinem Leben als Kind Gottes. Das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und wie kann ich mit einem mein ganzes Leben teilen, wenn er das Wichtigste, was mir am wichtigsten ist, wenn ich das nicht mit ihm teilen kann? Da bin ich doch auf dem Holzpfad. Jesus, wir danken dir für deine Weisheit, für deine Klarheit auch. Und ich bitte dich da, wo Geschwister hier heute sitzen und damit ringen, Jesus, dass du das ganz klar vor Augen stellst, Herr. Vergib uns, wo wir unsere eigene Philosophie verfolgen, wo wir dein Wort nicht ernst nehmen, deine Weisheit, deinen Rat, wo wir letzten Endes wie Salomo selbst sind. Herr, lass du uns auf deinem Weg bleiben. Lass uns so radikal sein, dass wir, einen klaren Strich ziehen, sagen, das geht nicht, das geht nicht. Herr, lass du uns auch Kontrolle über uns selbst haben durch den Heiligen Geist, dass wir nicht unseren Gefühlen, unseren Stimmungen, diesen Verführungen gehorchen, untergeordnet sind, uns davon leiten lassen, sondern von deinem Geist, der ganz klar und deutlich spricht. Lass uns deine Warnung ernst nehmen und annehmen und darum dem folgen, Herr. Wirke du das durch deinen Geist. Amen.